Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Lieblingspodcast. Und heute reden wir über einen Streamingdienst, den ihr bestimmt alle zu Hause habt. Es geht natürlich um Netflix. Und was wäre besser, als über die besten Serien des größten Streamingdienstes zu reden? Da ist für jeden was dabei. Es gibt locker über 1000 Netflix-Serienproduktionen aus der ganzen Welt. Und wir haben den großen Rat des allgemeinen Geschmacks gefragt und in die Moviepilot-Daten geguckt und präsentieren euch heute die besten 20 Serien von Netflix bei Netflix. Und dafür habe ich den absoluten Serienexperten Deutschlands und Moviepilots hier im Podcast. Lasst euch von dem schüchternen Lachen nicht irritieren. Hallo Max Wieseler.
Hallo Andrea Wöger. Hallo.
Na, speaking of Intro. Ich bin Andrea Wöger. Ich bin auch in der Moviepilot-Redaktion und habe mir heute die Moderation gekrallt. Ganz frech. Wir schauen auf die 20 allerbesten Serien, denen ihr die absoluten Höchstnoten bei Netflix gegeben habt. Und wir geben natürlich unsere Einschätzung dazu. Keine Sorge, wir wollen euch nicht langatmig 20 Serien, die ihr ohnehin schon viele davon wahrscheinlich kennt, vorstellen. Wir wollen einschätzen, haben sie den Platz auf der Liste verdient? Wie stehen wir dazu? Und am Ende wollen wir euch noch ungefähr 10 bis 50 Serien nennen, die unserer Meinung nach definitiv fehlen. Max, erzähl du doch mal, wie es zu dieser Liste, die du an mich herangetragen hast, kam.
Was habe ich da überhaupt gemacht? Genau, du hattest es eben auch schon kurz erwähnt. Wir haben das Ganze nach der Bewertung der Moviepilot-Community ausgewertet und die höchst bewerteten Serien zusammengestellt, die mindestens 100 Bewertungen hatten, damit das auch so ein bisschen aussagekräftig ist. Genau, und wir haben nur Netflix-Originale mit reingenommen, also keine lizenzierten Titel oder Exclusives, wie es früher mal hieß. Und wir haben auch ausgelassen Reality-Shows und Dokumentationen, also nur Live-Action-Serien oder Animationsserien. Genau, und bei Fortsetzungen, es gibt ja natürlich auch immer so Sonderfälle, wo Serien von Netflix fortgesetzt wurden. Macht Netflix mittlerweile nicht mehr. Netflix setzt selbst einfach nur Serien ab.
Netflix rettet nicht mehr, Netflix verdirbt.
Genau, und da haben wir uns die Regel gesetzt, dass mindestens die Hälfte der Serie von Netflix sein muss, damit es auch aussagekräftig ist, ob es eine gute Netflix-Serie ist.
Ja.
Deshalb haben wir so als Sonderfall aussortiert Arrested Development. Zum Beispiel hier nochmal schön erwähnt.
Wow.
Die wurde ja nach 3 Staffeln, war das? Genau. 3 Staffeln ursprünglich lief die und dann Jahre später von Netflix noch für eine 4. und 5. nochmal zurückgeholt.
Die auch nicht so gut waren, meintest du?
Genau. Die Genialität sind halt die ersten 3 Staffeln und die sind nicht von Netflix, deswegen können wir nicht sagen, das ist jetzt die beste Netflix-Serie.
Keine Lorbeeren hier für Netflix, keine falschen Lorbeeren.
Genau. Und halt so, was ein Netflix-Original ist, ist halt mittlerweile auch nicht mehr so ganz klar zu trennen wie früher. Also die Grenzen verschwimmen immer mehr, Netflix verschwimmt die halt auch selber. Und mittlerweile wissen wir halt auch, dass es nicht bedeutet, wenn eine Netflix-Serie ein Original ist, dass sie für immer bei Netflix ist. Das ist mir auch bei der Recherche aufgefallen. Es gibt auch Netflix-Original-Serien, die schon gar nicht mehr bei Netflix sind. Die Netflix schon längst in die ewigen Jagdgründe geschickt hat und ins Nichts aus der Cloud verbannt hat. Wie zum Beispiel Hemlock Grove, das war also die erste Horrorserie von Netflix.
Ja, auch generell die dritte Serie überhaupt von Netflix, glaube ich,
das
oder?
Das kann sein.
Lilyhammer, ja. House of Cards und Hemlock Grove.
Und dann kam Orange is the New Black.
Genau.
Ja.
Tja, also House of Cards und ist Lilyhammer noch da? Müssen wir gleich mal nachgucken.
Nee, ich weiß gar nicht, war es jemals bei Netflix in Deutschland?
Ach so.
Es lief ja ursprünglich bei Sky. Ist ja auch so ein Sonderfall, ist ja kein richtiges Netflix-Original, das war ja fertig produziert und das haben sie eingekauft.
Ja, das war dann dazu meist noch 2012 und dann haben sie die große Binge-Ära eingeleitet, in der wir nun alle leider, Fragezeichen, leben.
Genau. Und eigentlich machen wir diesen Podcast auch heimlich, damit Andrea noch ein paar neue Titel für ihre Watchlist finden kann.
Die definitiv nicht lange genug ist, um mein restliches Leben damit komplett auszufüllen.
Was war denn dein letztes großes Binge-Projekt?
Was war mein letztes großes Binge-Projekt? Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt.
Das war nicht Akte X, da kam noch was danach, oder?
Da kam definitiv noch was danach, aber ich weiß gerade nicht mehr, was es ist. Ich habe auf jeden Fall nochmal die achte Staffel The Rookie ordentlich nachgeholt. Das sind ja auch schon wieder gefühlt 25 Folgen.
Ja.
Mir fällt es bestimmt noch ein, was ich als letztes geguckt habe.
Schreist es einfach mitten rein, irgendwann, wenn es dir einfällt.
Ja, nee, ich habe hier auch so ein paar Excel-Tabellen. Ich mache die dann nachher, wenn du redest, heimlich auf und dann gucke ich nach. Werd unvermittelt einfach irgendwas reinbrüllen. Wisst ihr alle Bescheid.
Genau, jetzt aber zurück. Wir haben 20 Serien ausgewählt, die höchstbewerteten und natürlich nach ihrer Wertung gerankt. Von Platz 20 bis Platz 1 gehen wir jetzt gleich im Schnelldurchlauf durch, weil wir natürlich nicht nochmal jede Serie detailliert komplett vorstellen wollen, weil die meisten kennt ihr. Da muss man, glaube ich, nicht nochmal erzählen, worum es geht. Wollen wir jetzt so ein bisschen locker durch die Top 20 führen.
Ich bin dafür, wir reden jetzt eine halbe Stunde über Platz 20 und eine halbe Stunde über Platz 1.
Okay.
Passt. Aber vorher ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV-App auf deinem Handy oder Smart TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta TV Smart Stream mit Werbung oder den Magenta TV Mega Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Und jetzt steigen wir tief ein in die besten Netflix-Serien, die es überhaupt zu streamen gibt, wo Netflix auch viele Finger im Spiel hatte. Und wir starten direkt mit Platz 20. Vermutlich meine liebste Serie auf der ganzen Liste. Danach kommt
einfach umgedreht, das Ranking.
Ja, genau. Danach kommen zwar auch noch sehr viele interessante Sachen, aber hier endet es für mich. Nee, das ist mein Highlight. Und wenn wir über Moviepilot-Bewertungen reden, wir bewerten bei Moviepilot von 1 bis 10. Und Platz 20 startet mit einer 7,86.
Also das aufgerundet ist, eine 7,9.
Genau, das ist schon, ihr seht, angezeigt auf der Serienseite von Dark, unser Platz 20, eine 7,9. Hat über 4000 Bewertungen. Und Dark war ja die, korrigiere mich, falls es falsch ist, erste deutsche Netflix Original.
Ich glaube ja.
2017.
Ja.
Das große Sci-Fi-Meisterwerk. Max, hat es einen Platz auf der Liste verdient?
Ja, es hat einen Platz in meinem Herzen verdient. auf der Liste der besten Serien aller Zeiten, der besten Sci-Fi-Serien aller Zeiten, der besten Netflix-Serien aller Zeiten. Es ist auf jeder Top-Liste. Ist Dark, genau, die deutsche Mystery-Zeitschleifen-Sci-Fi-Dramaserie.
Ja, und ein kleiner Spoiler, es ist auch die einzige deutsche Serie auf dieser Liste. Oho. Und wir sind froh, dass ich komme ja gar nicht aus Deutschland, dass eine deutsche Serie hier noch reingerutscht ist auf Platz 20. Und sie hat 3 Staffeln, die sind abgeschlossen, war von Anfang an als 3-Staffel Zeitschleifen-Epos konzipiert.
Es gibt, glaube ich, keine Serie, die abgeschlossener ist als Dark.
Da ist wirklich, an dieser Serie ist kein Gramm zu viel. Jede Szene zahlt ein auf das große Mysterium im Herzen der Serie, das uns viele Tränen gekostet hat. Und wir haben zu Dark auch einen eigenen, wenn ihr immer noch Fragezeichen über eurem Kopf habt, was Dark betrifft, wir haben da mal einen ganz tollen Podcast gemacht, wo wir alles erklären.
Mhm. Das war 2020, noch im Lockdown von zu Hause aus, glaube ich. Ne?
Da hatten wir viel Zeit, uns viele Notizen zu machen.
Ja, mein ganzes Wohnzimmer war voll mit Blättern ausgedruckt.
Über die verschiedenen Familien aus der Kleinstadt Winden, wo Kinder verschwinden und dann wird alles super crazy. Immer crazier.
Ja, einfach, kann man nur sagen, ein Meisterwerk. Ich habe mal geguckt, das ist ganz witzig, weil damals hatte die Serie, als sie startete ja sehr viel immer, wurde sie mit Stranger Things verglichen. Sie ist tatsächlich nur knapp über einen Monat nach Stranger Things Staffel 2 gestartet damals, im Dezember 2017.
Wow, wirklich?
Und am Anfang wusste man ja auch noch nicht, dass es um Zeitreisen ging. Das waren immer nur diese düsteren Bilder von den Windener Wäldern und ein Kind verschwindet und es gibt Taschenlampen. Ich dachte, oh, das deutsche Stranger Things vielleicht.
Ja,
geht in eine andere Richtung.
Ich musste auch viel an S denken, was jetzt auch nicht so weit von Stranger Things entfernt ist, weil hier Hauptfigur Jonas ja diesen gelben Regenmantel trägt und es regnet und alles ist so düster.
Baran Boda und Janche Friese sind natürlich auch große Stephen King-Fans. Das war schon eine Hommage.
Das Power-Couple des deutschen Serienbusiness.
Die auch schon hier im Podcast zu Gast waren.
Und über 1899 geredet haben, ihre Folgeserie.
Ja, mir blutet immer noch das Herz.
Das so, ist noch eine Staffel.
Ja, in Staffel 2 könnten wir das und das machen.
Also 1899 war die Folgeserie der DarkschöpferInnen und war auch ganz toll, aber blieb nur bei einer Staffel. Und dann würde ich sagen, springen wir mal zu Platz 19. Das ist eine Serie, die ich nicht gesehen habe, aber definitiv irgendwann, jetzt wo sie abgeschlossen ist, nach 6 Staffeln nachholen möchte. Die teuerste Netflix-Serie, glaube ich, insgesamt.
Vielleicht gibt es mittlerweile teurere.
Aber
sie sieht schon sehr teuer aus und ist sehr gut.
Ich glaube, ich habe einen WePilot-Artikel gelesen, da stand die teuerste Netflix-Serie. The Crown. Max, was ist deine Einschätzung dazu?
Genau, erstmal auf Platz 19 mit einer 7,88, also eine 7,9. Es ist eine epische Dramaserie über das Leben von Queen Elizabeth und den britischen Royals über die Jahrzehnte hinweg. Und vor allem die ersten Staffeln sind ganz fantastisch. Der Clou der Serie war, dass sie halt durch die Geschichte von Queen Elizabeth gehen mit verschiedenen Hauptdarstellerinnen. So alle zwei Staffeln wurde halt der Cast ausgetauscht. Am Anfang war es Claire Foy, dann Olivia Colman und am Ende Imelda Staunton.
Toller Cast.
Ganz, ganz fantastischer Cast, die Serie. Ich finde ja, die Serie war besser, als je historischer die Serie war. Und je weiter zurück sie in der Vergangenheit war, desto besser war sie. Je näher sie dann so als sie so in die 90er reinging, fand ich jetzt nicht mehr so komplett mitreißend, die letzten Staffeln, weil das halt alles dann so zeitgeschehen ist, was man selber miterlebt hat. Mhm. Aber alles, was davor war, fand ich geil. Die Kostüme, die Sets. Und es gibt so viele Folgen, die wie so kleine Filme wirken, die so für sich geschlossen sind. Ich habe diese so verschlungen, diese Serie.
Sie ging 2016 los.
Bis 2023.
Bis 2023, hat insgesamt 6 Staffeln. Und ich habe mir notiert, die Zeitspanne in der Serie ist von 1947 bis 2005. Das finde ich schon beeindruckend, das dann so abzubilden mit den tollen Hauptdarstellerinnen.
Mhm.
Definitiv einen Platz auf dieser Liste verdient. Auch wenn sie dann gegen Ende hin ein bisschen im Niveau nachgelassen hat. Nennen wir es mal so. Über 1000 Bewertungen. Daran habt ihr euch zahlreich erfreut. Und auf Platz 18 eine definitiv nicht so teure Serie, eine kleinere Serie, auch über 1000 Bewertungen aber.
Krass.
Von einem Mann, der uns mit Humor wehtun will.
Ricky Gervais, genau. Afterlife heißt die Serie. Die hat insgesamt 3 Staffeln mit jeweils nur 6 Folgen, also insgesamt 18 Folgen. Könnt ihr kurz und knackig durchbingen.
Die bestimmt auch nicht so lang sind.
Ich glaube, eine halbe Stunde. Ja, ja, genau. Und das Ganze ist eine Tragikomödie und im Zentrum steht der Reporter Tony aus der britischen Kleinstadt Tembury, der nach dem Tod seiner Ehefrau in so ein tiefes Loch fällt, depressiv wird und beschließt, fortan zu tun und zu sagen, was er will und tritt quasi als sarkastischer Arsch auf. Ricky Gervais immer. Genau. Aber im Verlauf der Serie merkt er, dass es doch einige Menschen unter dieser kauzigen Bevölkerung der Kleinstadt gibt, die ihm ans Herz wachsen und ihm am Herz liegen. Und das war so eine richtig schöne, kurzweilige, wholesome Serie, so mit ihren schrulligen Figuren, also dem britischen Humor, aber halt teilweise auch zu Tränen rührend. Also da ist alles mit drin. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht in meiner Top 10 oder Top 20, aber sie ist trotzdem sehr gut.
Ich mag Ricky Gervais Humor nicht, oder was heißt, ich mag es nicht, ich kann damit nicht so viel anfangen, deswegen habe ich seine Sachen nicht geguckt, aber ich habe viel Gutes drüber gehört, weil es halt einen sehr hohen tragischen Anteil hat und dem Ganzen so eine gewisse, dem derben Ricky Gervais Humor so eine gewisse Tiefe gibt.
Gravitas,
eine von mehreren britischen Serien hier in der Liste. Wir haben hauptsächlich US-Serien, eine deutsche, die haben wir schon genannt. Es erwartet euch auch noch eine schwedische, schon mal ein Spoiler, und mehrere britische. So Max, und jetzt kommen wir zu einer Serie, über die du schon sehr viel geredet hast, über die du sehr viel geweint hast.
Ja.
Sie hat ebenfalls eine 7,9. Nur 357 Bewertungen, also was ist da denn los?
Nur 356 Menschen, die ich überzeugen konnte, die Serie zu gucken.
300, noch mal minus eins, weil ich habe sie zur selben Zeit gesehen wie du, als sie rauskam.
Worum 355.
Worum geht's mir, Max?
Genau, 2019 war das große Jahr, wo der dunkle Kristall Ära des Widerstandes bei Netflix startete. Eine Staffel, leider abgesetzt. Es ist so traurig, weil es ist so eine fantastische Fantasy-Serie, die komplett mit Puppen zum Leben erweckt wurde. Klingt jetzt sehr kindlich, ist es aber, also es ist auch sehr erwachsen, sehr düster auch teilweise. Es ist so ein sehr interessanter Mix und das Ganze ist natürlich ein Prequel zu dem Jim Henson-Film Der dunkle Kristall aus den 80ern. Den muss man natürlich nicht gesehen haben, weil es hunderte Jahre davor spielt, aber es ist einfach ganz fantastisch und auch der Voice-Cast, also die Puppen gesprochen haben, da sind nur Stars dabei gewesen. Ich habe sie schon öfter gesehen, die Serie, auf Deutsch, auf Englisch, ich liebe es. Genau, spielt in dieser Fantasy-Welt von Thra, die von den Skeksen, diesen hässlichen Wesen beherrscht werden, die den Kristall der Macht irgendwie verderben und die Gelflinge unterwerfen und die lehnen sich dann auf für eine Rebellion. Und es ist ganz episch, es hat Herr-der-Ringe-Feeling, nur mit Puppen.
Genau, aber nicht, wie ihr vielleicht jetzt denkt, wenn ihr es nicht gesehen habt, nicht so Sesamstraße-Handpuppen, die dann so an Stäben rumgeführt werden.
Obwohl sondern, die Gelflinge sind am Boden fest.
Das stimmt, ja, aber es sieht eigentlich mehr aus, als würden da Leute in Kostümen stecken. Es sieht so lebensecht aus, wirklich so realistisch. Und ich muss sagen, das ist die einzige Serie, die ich kenne, die mir so richtige, epische Herr-der-Ringe-Vibes gegeben hat, wie nur damals, 2001, tatsächlich Herr-der-Ringe im Kino.
Dieses Entdecken, eine komplett neue Welt entdecken.
Ja. Und das ist so eine fantastische Welt und es sieht wundervoll aus. Ja, also der dunkle Kristall Ära des Widerstands, es lohnt sich auch, nur quasi trotz einer Staffel das zu schauen, auf jeden Fall.
Und wenn man noch mehr entdecken möchte,
ja, bitte, Max.
Dann gibt es die nächste Serie, die hat nämlich auch Entdecker-Feeling.
Oh ja.
Platz 16.
Auf Platz 16 haben wir nochmal eine 7,9. Die hat 910 Bewertungen. Bisher kommt es auf zwei Staffeln. Worum geht's, Max?
Ist auch, glaube ich, eine der neuesten Serien auf unserer Liste. Eine von den zwei neuesten Serien. Seit 2023 gibt es One Piece. Wir suchen nach dem One Piece. Die Live-Action-Adaption des gleichnamigen Manga von Eiichiro Oda, natürlich auch als Anime bekannt seit Jahrzehnten.
Jahrhunderten schon fast.
Gefühlt Jahrhunderte begleitet uns schon One Piece und es endet immer noch nicht.
Niemand weiß, was das One Piece ist und wo es ist. Ah!
Vielleicht weiß ich es. Nein, ich weiß es nicht. Es ist bestimmt ein ganz toller Schatz. Und genau, da gibt es jetzt bisher zwei Staffeln. Ich habe ja auch im Podcast schon viel geschwärmt, zuletzt über die zweite Staffel, über meine Nicecore-Piratenbande, die ich über alles liebe. Und jetzt bin ich mal über dein Feedback gespannt. Von dir habe ich ja noch nicht so viel gehört zu One Piece.
Ich liebe es.
Okay.
Ich liebe...
Alles andere hätte mich jetzt auch schockiert.
Ich habe das sofort durchgeguckt, beide Staffeln, als sie rauskamen jeweils. Habe gar nichts am Hut mit dem Anime. Habe keine einzige Folge in meinem ganzen Leben gesehen, was Leute reihenweise schockiert hat schon. Aber ich liebe die Live-Action-Verfilmung und bin übergroßer Fan von Iñaki Godoy, dem Hauptdarsteller, dass sie den gefunden haben als Ruffy bzw. Luffy. Ist für mich der Casting-Coup des Jahrzehnts, wirklich.
Alle sind toll. Makenyu als Zorro ist geil.
Es sind wirklich alle toll. Und, ja. Aber es steht und fällt natürlich sehr viel mit ihm als Hauptfigur. Und es ist einfach wirklich eine der besten Abenteuerserien, die ich kenne. Vielleicht sogar die beste, nee, nicht die beste, aber eine der besten. Sie hat so viel Herz und Wärme und ist so witzig und blöd.
Vor allem in Staffel 2 wird sie halt immer abgedrehter, ne?
Ja, das...
Wenn ein kleiner Otter im Schlafanzug mit Gatling Gun auf einem Geier fliegt und kämpft, es ist fantastisch.
Ich habe sehr viel gelacht. Die Piratinnenbande...
Ich habe tatsächlich ein bisschen große Angst um die Serie jetzt, weil ich sie so liebe. Weil einerseits ist die Marke sehr wichtig für Netflix. Das merkt man halt auch mit Merchandise und anderen kleinen Projekten, die sie veröffentlichen. Aber die Abrufzahlen von der zweiten Staffel lagen jetzt halt auch leider unter der ersten Staffel. Eigentlich müsste eine Serie immer ein größeres Publikum finden über den Verlauf. Deswegen mache ich mir ein bisschen Sorgen um die Zukunft der Serie.
Vor allem so ein Fantasy-Blockbuster.
Genau, und es gibt halt so wenig auch Fantasy-Blockbuster noch bei Netflix, das kommt ja noch dazu. Die sterben ja mittlerweile schon aus, die Fantasy-Serien. Wir haben noch Avatar, die endet nächstes Jahr. Wir haben Witcher, die endet dieses Jahr.
Dieses Jahr?
Und dann bleibt nur noch Wednesday und
aber One das Piece. Ist ja auch mehr so ein Crime-Comedy schon fast als große Fantasy-Blockbuster.
Da ist eigentlich One Piece so der letzte Fantasy-Blockbuster. Mhm. Und gerade weil die Vorlage halt so riesig ist, die bräuchte halt mindestens so 11, 12 Staffeln. Ich glaube nicht, dass irgendeine Netflix-Serie nochmal in diesem Leben 12 Staffeln bekommt oder mehr als 5. Muss man mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall ein Dutzend Staffeln und noch ganz viel mehr. Aber erstmal gibt es natürlich Staffel 3 nächstes Jahr. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Oh ja, die ist auf jeden Fall sicher. Die kommt nächstes Jahr. Und dann gehen wir mal zu Platz 15, eine Serie, die abgeschlossen ist. Da müssen wir nicht mehr hyperventilieren, ob die noch ein Ende bekommt. Das ist einer der vielleicht größten Geheimtipps hier auf der Liste, die immer noch sehr unbekannt ist in Deutschland, obwohl sie so fantastische Bewertungen hat. 97% auch auf Rotten Tomatoes, 87 Score bei Metacritic. Wir reden über Top Boy, ebenfalls eine britische Serie hier auf der Liste. Die startete 2011. Findige Leute unter euch werden sich jetzt denken, 2011 gab es noch keine Netflix Originals. Stimmt, die Serie war auch erst ab Staffel 3 bis der finalen Staffel 5 eine Netflix-Serie. An Qualität hatte sie nichts eingebüßt. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe so viel Gutes gehört. Und es geht um eine Gruppe von Drogenhändlern und ihre Erlebnisse in London. Sie ist von Ronan Bennett. Der hatte dieses Jahr, ich glaube es war dieses Jahr, Mobland rausgebracht. Mhm. Eine Guy Ritchie-produzierte Gangster-Serie mit Pierce Brosnan und Helen Mirren, die ich richtig, richtig toll fand.
Und Tom Hardy.
Und stimmt, Tom Hardy hat eigentlich Hauptrolle gespielt. Der geht total unter. Also Helen Mirren ist das Beste auf jeden Fall dran. Alle sind toll. Und der hat vorher Top Boy gemacht. Rutscht mit jedem Jahr weiter nach oben auf meiner Watchlist und vielleicht ist dieses Jahr, wo ich es endlich nachholen werde. Aber du hast es auch noch nicht gesehen, Max, oder?
Nee, ich habe es auch nicht gesehen. Es gibt auch noch eine Serie, die ich auch nicht gesehen habe. Ich werde nicht so warm mit Gangsterserien und Drogenserien. Ich schaue jetzt gerade The Wire endlich mal durch und ich sehe, was die Leute daran lieben, aber es berührt mich nicht so wirklich.
Ja, we're the same, Max. Ich bin wie du. Gangster, auch so Mafia-Kram, damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
Mafia geht, also Sopranos fand ich super. Ja. Aber halt, ja. Und dann Boardwalk Empire habe ich auch die ersten 2 Staffeln, glaube ich, gesehen, aber dann auch nicht weiter.
Komm ich nicht rein? Nee.
Kam ich nicht rein. Peaky Blinders kam ich nicht rein.
Ich habe auch genau wie du, ich habe allem eine Chance gegeben. Ich habe Peaky Blinders, Boardwalk Empire und Sopranos und ihr werdet mich steinigen dafür, aber ich habe Sopranos nur die erste Staffel geguckt. Es geht nicht. Mobland war so unterhaltsam, dass ich weitergeguckt habe, aber normalerweise. Top Boy habe ich mir aber fest vorgenommen.
Übrigens interessant, bei Netflix mittlerweile haben die das aufgesplittet auf 2 Serien. Die ersten 2 Staffeln, die ja damals für Channel 4 produziert wurden, die führt Netflix mittlerweile als Top Boy Summer House. Und unter Top Boy findet man quasi dann die Serie ab Staffel 3.
Das ist ein sehr interessanter Fakt. Dann nicht mit Top Boy anfangen, sondern mit Top Boy Summer House.
Wahrscheinlich.
Gut.
Ja.
Ich werde es mir merken, ist notiert. Dann gehen wir zur nächsten Serie. Hier ist es umgedreht. Die war bei Netflix, jetzt ist sie woanders. Es geht um Marvels Daredevil. Ihr wisst schon, dieser Superheld mit dem Tuch über den Augen, der sehr gut kämpfen kann und lustige Freunde hat. Einen lustigen Freund. Ich habe zweimal versucht.
Gleich kommt Esther durch die Tür.
Ja, Foggy heißt er, oder? Esthers Liebling, red lieber nicht weiter. Wir sind jetzt über die 7,9s hinaus und sind jetzt bei den 8,0s angekommen. Marvel's Daredevil hat über 3000 Bewertungen.
Krass.
Startete 2015 mit einer Netflix-Staffel oder 2 Netflix-Staffeln?
Also insgesamt?
Wie viel hat Netflix produziert von Marvel's Daredevil?
3 Staffeln.
Drei Staffeln?
3 Staffeln, genau. Das war ja ein richtiges Mini-Marvel-Universum bei Netflix damals, das Defenders Wars mit Jessica Jones und Iron Fist, Luke Cage und Punisher.
Stimmt.
Und dem Defenders zusammenkommen.
Ich habe sogar Defenders geguckt und bereue es bis zum heutigen Tage, diese Stunden meines Lebens geopfert zu haben. Jessica Jones habe ich geschaut, bei Daredevil habe ich zweimal versucht reinzukommen, auch jetzt, als das Revival mit Disney Plus startete. Aber ich habe es nicht geschafft. Es ist mir zu dröge und dunkel. Ich sag's dir, wie es ist, Max. Tut mir leid.
Es ist zwar auch eine Crime-Serie, aber die fand ich tatsächlich geil.
Erzähl noch mal kurz, warum.
Es geht um den blinden Anwalt Matt Murdock, der in seiner Freizeit als Vigilant durch die Straßen zieht und organisiertes Verbrechen und Kriminalität bekämpft. So im Großen und Ganzen zusammengefasst. Genau.
Ich fand die Rosario Dawson-Rolle immer sehr toll.
Ich hoffe, dass sie auch nochmal ins MCU kommt. Weil jetzt langsam wird ja bei Disney Plus wird ja dieses alte Defendersverse langsam wieder zum Leben wieder erweckt mit Daredevil Born Again, wo ja jetzt auch in der zweiten Staffel vielleicht schon ein paar Figuren aus den Defenders-Serien auftreten. Da bin ich sehr gespannt. Es gibt ja auch jetzt im Mai das Punisher Special, der ja auch in dem nächsten Spider-Man-Film eine Rolle spielt. Also diese ganzen Figuren aus der alten Netflix-Ära kehren wieder zurück. Ich freue mich sehr und ich hoffe, dass auch Rosario Dawson wieder dabei ist irgendwann.
Ich finde es gut für alle Fans, dass nachdem Netflix das ja mit dem Defenders-Crossover so getankt hat, dass ja qualitativ wirklich nicht gut war, dass die jetzt alle nochmal eine zweite Chance kriegen. Mhm. Finde ich ziemlich gut. Das ist schön für die Fans.
Und es ist auch so eine vergessene Netflix-Ära, wo Serien noch 13 Folgen pro Staffel hatten.
Was 5 Folgen zu viel waren im Fall dieser Serien, finde ich.
Ich weiß noch, es war generell, weil wir es auch für die Arbeit viele Netflix-Serien natürlich gucken mussten, es war echt die Hölle, 13 Folgen an einem Wochenende zu gucken, damit man in der nächsten Woche drüber schreiben kann.
Ich kann mich tatsächlich noch erinnern über ein Gespräch zwischen uns damals, als du meintest, es ist die Hölle, 13 Folgen zu gucken.
Weiß ich noch, tote Mädchen lügen nicht, so beim Einkaufen auf dem Handy nebenbei laufen lassen, damit es endlich mal durch ist.
Ja, I feel you, Max, I feel you. Dann gehen wir lieber, um alte Wunden nicht zu dolle aufzureißen, zur nächsten Serie. Die ist schon abgeschlossen, sie war fantastisch, ich habe alles gesehen. Es ist ebenfalls eine Serie, die erst woanders startete, nämlich bei YouTube.
Premium.
YouTube Premium. Mit einer Staffel?
Oder? Zwei Staffeln.
Mit zwei Staffeln, genau. Und dann kam es zu Netflix. Es geht um Cobra Kai. Eine glatte, fast glatte 8,0, 7,99 bei MuiPilot, über 1000 Bewertungen. Startete 2018 bei YouTube und kam dann mit Staffel 3 zu Netflix. Die große Johnny Lawrence versus Daniel LaRusso Saga. Es ist eine späte Fortsetzung der Karate Kid Filme. Alle dachten damals so, das brauchen wir jetzt noch. Aber sie haben einen genialen Kniff gehabt. Sie haben den Antagonisten, Johnny Lawrence, wie heißt der Darsteller? Zabka?
William Zabka?
zurückgeholt und als Protagonisten der Serie, zum Protagonisten der Serie gemacht. Und ich finde, und er ist halt so ein abgehalfterter Typ, der definitiv nicht in der Gegenwart angekommen ist mit seinem Humor und seinen Vorstellungen. Und ich finde, diese Serie ist das perfekte Beispiel, wie man in einer Comedy mit politischer Korrektheit umgeht. Mhm. Man macht sich lustig, aber man wertet nichts, niemanden ab. Mhm. So. Weil er ist einfach so der größte Tollpatsch, der in alle Fettnäpfe tritt und trotzdem der Underdog der Herzen, der sich irgendwie zurück ins Leben kämpfen will mit Karate.
Und Kinder in Zementmischer stickt zum Trainieren. ich fand sie auch ganz toll, eines der besten Legacy-Sequels, was wir bekommen haben.
Legacy-Sequels.
In den letzten Jahren. Er ist halt als YouTube-Serie gestartet mit zwei Staffeln, aber erst dann natürlich durch Netflix wirklich die Audience bekommen, die sie verdient hat. Ich habe sie peripher immer vorher schon so mitbekommen, so als Geheimtipp, aber ich konnte mir da überhaupt nichts drunter vorstellen, weil so YouTube-Serie, weiß ich nicht, ob ich das gucken muss. Aber dann, als es zu Netflix kam, ging das ja völlig durch die Decke. Die dritte Staffel, die war, glaube ich, noch produziert vorher, bevor Netflix komplett übernommen hat. Aber die haben sie dann als Netflix Original schon ausgestrahlt. Aber es ist so eine tolle Serie. Die Musik vor allem. Und gerade in den ersten Staffeln, ich hatte gar nicht so viel Herz für die alten Karate Kid Filme und hatte sie auch noch gar nicht alle gesehen. Und ich habe trotzdem geweint, wenn dann irgendwelche Charaktere, Cameos irgendwie waren, weil die Serie das natürlich auch selbst immer erklärt, so mit Rückblenden noch und Footage aus den alten Filmen. Es hat mich total berührt, obwohl ich dann die Filme gar nicht kannte.
Geht mir genauso. Ich habe auch nur den ersten Film gesehen, glaube ich. Den hatte ich sogar nachgeholt, weil ich ihn gar nicht kannte, als Cobra Kai rauskam. Also kenn schon, aber nicht gesehen habe. Und das hat auch absolut gereicht. Es wird dir eher alles erklärt. Dann gehen wir zur nächsten Serie. Auch definitiv eine Herzensserie, trägt es ja schon im Titel. Auch eine 8,0 Hardstopper. Eine wundervolle, queere Coming-of-Age-Serie. 3 Staffeln plus Abschlussfilm. Kam der Abschlussfilm schon,
Max? Noch nicht. Der kommt dieses Jahr.
Genau, ich gucke nämlich gerade die 3. Staffel. Da hole ich gerade noch ein bisschen auf. Und ja, viele Leute hier in der Redaktion lieben sie.
Ja, Nick und Charlie. Hard Forever. Deswegen heißt der Film, glaube ich, auch Heartstopper Forever. Der Abschlussfilm. Freue ich mich schon sehr drauf. Das ist einfach so eine Serie, die so ans Herz geht und so zuckersüß ist. Mhm. So eine wohlige Kuscheldecke der Liebe.
Ja, das stimmt. Ich finde aber, sie geht, also so, wenn sie so in die Richtung mit psychischen Problemen geht, Da geht sie schon auch echt an die Nieren. Das hatte ich nicht erwartet. Das hat mich echt ziemlich umgehauen.
Spoiler, ich wollte die Leute jetzt eincatchen. Ja. Guckt die Serie für die Liebe und lasst euch dann zerbrechen davon.
Genau, guckt mal die erste Staffel, die ist wirklich einfach das Niedlichste, was eines der niedlichsten Dinge, die Netflix zu bieten hat. Ganz, ganz schön, wie eine warme Kuscheldecke an einem kalten Wintertag.
Mhm. Und dann haben wir noch eine queere Serie.
Dann gehen wir zu anderen queeren Jugendlichen, diesmal nicht aus den USA, sondern aus Schweden. Die einzige schwedische Serie in dieser Liste, explizit queere Serie. Es geht um einen Prinz im Elite-Internat.
Ganz genau, der rebellische Prinz Willem und sein Mitschüler Simon, die an so einer Privatschule namens Hillerska sind und dort sich ineinander verlieben. Und ihre Liebe wird dann von äußeren, meist royalen Widerständen wie Pflicht und die Wahrnehmung des Scheins bedroht.
Apropos royal, ich glaube, wir haben den Titel noch gar nicht genannt.
Young Royals, sorry.
Ah, war eine kleine Ratestunde, damit ihr wach bleibt.
Genau, ich habe nur die erste Staffel gesehen, sie hat mich jetzt nicht so gecatcht, aber ich kann den Appeal schon sehen und genau ist es der gleiche Fall wie bei Heartstopper, dass die halt eine sehr leidenschaftliche Fanbase hat, die dann natürlich auch die Serie sehr hoch bewertet. Und die Serie verhandelt natürlich auch so Themen wie Leistungsdruck und Gruppenzwang, Zugehörigkeit, Freundschaft, so alles so an der Schule, mit doch überraschend viel Feingefühl, aber halt auch einiges an überhöhter Teenie-Dramatik. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen die Vibes, ist so eine Mischung aus Elite und The Crown, die Serie.
Okay.
Genau.
Wir sind ja auch schon in den 8,1 gefielten. Wir sind jetzt nochmal eine Stufe höher gestiegen.
Genau.
Genau, lief von 2021 bis 2024.
Ist abgeschlossen mit 3 Staffeln.
Hat viele Jugendliche über Corona hinweggeholfen wahrscheinlich. Das ist ja auch was Schönes. Und ich musste erstmal googeln, aber die Geschichte ist nicht wahr.
Nein, ist sie nicht. Das ist nicht The Crown.
Und dann haben wir Platz 20 bis 11 abgeschlossen und dann kommen wir jetzt zu den Top 10. Mhm. Und wir befinden uns immer noch bei den 8,1. Das ist eine Serie mit über 1000 Bewertungen. Das ist eine sehr besondere Serie, die hier auf Platz 10 steht. Es war nämlich das erste animierte Netflix Original. Hat es auch direkt auf 6 Staffeln gebracht. Wir reden natürlich über BoJack Horseman. Max, da musst du jetzt was zu sagen, weil Schande über mein Haupt, ich habe sie immer noch nicht geguckt.
Oh oh. Oh oh. Dabei hattest du sie abgehakt in unserer Liste als geschaut.
Ich habe das Häkchen wieder rausgemacht.
Oh, Mist. Ja, ich habe tatsächlich ursprünglich nach ein paar Folgen die Serie ursprünglich abgebrochen, weil ich kam mit diesem Animationsstil, der ja doch sehr hässlich ist teilweise, überhaupt nicht klar. Und dann irgendwann später habe ich es dann nochmal versucht und dann war ich richtig drin und dann hat mich die Serie wirklich eiskalt erwischt teilweise. Ist halt diese Welt so Hollywood, bisschen Parodie mit anthropomorphen Tieren, aber auch extrem niederschmetternd teilweise und abgeäfft, was die Charaktere angeht. Vor allem was BoJack Horseman, unser titelgebendes Pferd, der ehemalige Sitcom-Star angeht. will ich gar nicht so viel drüber reden, sonst weine ich wahrscheinlich gleich. Nee, die Serie ist echt richtig toll, die hat einige tolle Highlight-Folgen. Es gibt so eine Folge, wo er einfach eine Grabrede hält auf einer Beerdigung und es ist so, geht so ans Herz, die Serie teilweise, auch was so Depressionen angeht und
die, genau, die Hauptfigur wird im Original gesprochen von Will Arnett. Das ist auch eine sehr markante und wundervolle Stimme eines tollen Schauspielers. Und sie steht auf jeden Fall ziemlich weit oben auf meiner Liste, weil sie immer sehr gelobt wird für die Darstellung eben diverser psychischer Probleme, vor allem von dem Porträt der Depression, das sie zeichnet. Und ja, ich habe es auf jeden Fall vor mir.
Unbedingt gucken.
Werde es unbedingt gucken. Sind 6 Staffeln, aber... wie lange dauern die Folgen so?
Halbe Stunde, zwei.
Okay, ja gut, dann kann man das ja wirklich mal snacken, wollte ich sagen. Oh, snacken mit Tiefgang.
Ein Herz für Mr. Peanut Butter.
Dann kommen wir zu Platz 9. Wir haben noch eine Animationsserie. Wir befinden uns immer noch im Gefilde der 8,1. Und das ist eine von den anderen 2 neuesten Serien, wie du vorhin meintest.
Die noch läuft.
Wir reden von Blue Eye Samurai. Das kam vor 2023, schon wieder 3 Jahre her.
So lange warten wir auf Staffel 2.
Kann ich nicht glauben, Max, was hier steht. Stimmt, hast du richtig recherchiert. Bisher gibt es eine Staffel. Ich glaube, ich habe sie erst letztes Jahr nachgeholt. Deswegen
wirkt sie noch so neu für dich.
Deswegen denke ich, dass sie neuer ist. Es ist eine ganz fantastische Serie über eine japanische Samurai-Kämpferin in der Edo-Zeit, war das so?
Die mit blauen Augen.
Mit blauen Augen und das wirft natürlich ein paar Fragen auf. Ich fand sie ziemlich toll, habe aber einen ganz großen Kritikpunkt und zwar hätte ich wirklich eine Triggerwarnung gebraucht, weil da ziemlich heftige sexuelle Gewalt in dieser Serie dargestellt wird, auch einfach so nebenbei teilweise und das hat mich wirklich massiv gestört, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich weitergucken werde tatsächlich, aber ich fand alles andere dran unfassbar, unfassbar gut umgesetzt, deswegen nervt es mich wahrscheinlich auch so.
Ja.
Aber erzähl du nochmal, wie du sie fandest, Max.
Einfach so unglaublich toll animiert und einfach, wie sie in diese Geschichte reinzieht mit der Action, das hatte ich so nicht erwartet und so nach den ersten Bildern dachte ich auch, weiß nicht, ob mir der gefällt, der Stil, aber der ist mir sofort ans Herz gewachsen. Und es ist einfach,
sieht toll aus, ja.
Sieht richtig, richtig toll aus, diese epische Rachegeschichte, die jetzt dann in Staffel 2 auch über Japan hinausführt. Wahrscheinlich noch dieses Jahr soll sie kommen, auch mit nur 6 Folgen, statt, ich glaube, die erste hatte 8 Folgen. Wartet man echt 3 Jahre auf 6 Folgen? Sorry, Leute, das geht nicht. Dann zeichnet schneller. So, Leute, es geht nicht.
Zeichnet hässlicher, wenn es sein muss.
Ja. Also von mir aus hätte sie wahrscheinlich auch noch höher im Ranking sein können. Ich denke mal, sie könnte auch noch höher im Ranking klettern, weil sie halt auch noch läuft.
Ja.
Das steht und fällt natürlich damit, wie die zweite Staffel ist.
Werbung.
Man kann sein Glück aussehen, es hegen und pflegen, langsam wachsen sehen, darauf warten.
Oder... man reißt es einfach auf.
Die Lose zum Aufreißen von Lotto Bayern. Das Bayernlos, das Bayernglück, das Extragehalt oder das Megagehalt. Reiß dein Glück auf. Nur in deiner Lottoannahmestelle. Lotto Bayern. Nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter biök.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß beim folgenden Podcast.
Werbung Ende.
Dann kommen wir zur nächsten Serie, die vermutlich vielleicht nicht mehr höher klettern wird, weil es vermutlich vielleicht nie eine dritte Staffel geben wird, worüber viele Leute sehr traurig sind. Mindhunter, auch eine sehr brutale Serie in ganz anderen Gefilden.
Gar nicht so brutal, sondern eher, sie lässt Brutalität in deinem Kopf entstehen. Mhm. Ne?
Genau, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Wir sind jetzt schon in den Gefilden der 8,2. Es gab 2 Staffeln von Mindhunter von einem Regisseur namens David Fincher, von dem ihr bestimmt alle schon mal gehört habt, so Sachen wie Fight Club oder Gone Girl gemacht. Ich weiß nicht, warum wir Gone
Girl... Alien 3.
Ich mochte Alien 3 okay. Sehr. Social Network, glaube ich, ist presentable Movie von David Fincher.
Wer kennt ihn nicht? Gone Girl Regisseur David Fincher.
Ui, ja, hat über 3000 Bewertungen. Ihr liebt sie, ihr habt viel gesehen. Spielt 1977, geht um die Entwicklung der Kriminalpsychologie, als so Profiling noch in den, so FBI-Profiling noch komplett in den Kinderschuhen gesteckt ist, wie sich das entwickelt hat. Dreht sich vor allem um einen, der Profiler sein will, beziehungsweise das so mehr oder weniger mitbegründet und sich dann mit den Ärgsten der Schlimmsten auseinandersetzen muss und Serienkiller-Psychen erforscht. Mhm. In grausigen Interviews.
Ja, ich habe die Serie eigentlich nur damals geguckt, weil ich einen riesigen Crush auf Jonathan Groff hat.
Ist ein guter Grund, die Serie zu gucken.
Naja, ich glaube, war nach Looking. Ne? Looking war davor. Mhm, ja. Und dann Mindhunter. Und dass auch noch Anna Torv mitspielt, als großer Fringe-Fan sowieso. Fand ich es fantastisch. Und die Serie ist einfach richtig gut verstörend, halt wie sie halt so verschiedene Psychopathen, Serienkiller halt interviewen und durch diese Interviews halt deren Gewalttaten in deinem Kopf entstehen. Es ist so fantastisch, so spannend.
Ist wirklich eine sehr, sehr hochwertige, produzierte, gute, spannende, toll geschriebene Serie. Also wenn ihr auf Serienkiller-Kram steht, natürlich.
Monster nur in gut.
Genau, so könnte man es auch nennen.
Dann es ist das echt die größte Netflix-Schande aller Zeiten, dass diese Serie nicht fortgesetzt wird.
Genau, 2017 und 2019 kamen die zwei Staffeln und seitdem krähen alle danach, aber David Fincher hat anderes zu tun oder kriegt auch das Geld dafür nicht. Ich weiß nicht, woran es scheitert, ehrlich gesagt.
Er wollte keine Kompromisse eingehen bei der Serie und Netflix war das Budget zu hoch, weil dafür, dass sie zu nischig ist.
Ja.
Das war so das, was ich mitbekommen habe. Sorry Netflix, aber solche Serien, da muss man auch mal Geld in die Hand nehmen. Meisterwerke.
Bleibt bei Moviepilot also verewigt als eine 8,2. Und dann gehen wir zur nächsten 8,2, eine Miniserie. Da wissen wir, dass es nicht weitergehen wird. Da gab es nur eine Staffel, über 3000 Bewertungen. Das Damen-Gambit. Ich übergebe das Wort an Max, bis meine Zunge wieder auftaut.
Das war auch so ein Corona-Hit, die man im Lockdown geguckt hat, glaube ich. Genau, 2020 erschien sie und 2020 war sie auch im Ranking von Moviepilot und Filmstarts auf Platz 1 der besten Serien des Jahres. Eine Miniserie mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle. Fand ich übrigens witzig, die wurde auch in Berlin gedreht. Ein Teil der Serie oder Szenen aus der Serie wurden bei mir in der Straße gedreht. Da hatte ich das erste Mal den Titel The Queen's Gambit nämlich gesehen, auf Zetteln auf den Trailern. Genau, und das ist eine Miniserie mit 7 Folgen von Scott Frank, der unter anderem auch die Western-Miniserie Godless gemacht hat und letztes Jahr erst Debt Q, die neue Jussi Adler-Olsen-Adaption.
Die anderen beiden habe ich gesehen und mochte ich sehr. Das Damengambit habe ich noch nicht geguckt.
Interessant. Ich habe Godless noch nicht gesehen. Wir ergänzen uns. Genau, worum geht's? Erzählt wird die Geschichte eines weisen Mädchens namens Beth Harmon, das sein Talent zum Schach entdeckt und über die Jahre hinweg ihren Traum nachgeht, in dem von Männern dominierten Sport Weltmeisterin zu werden. Wobei es dann unter anderem auch um ihre Obsession mit dem Schachspielen geht und um ihre Abhängigkeit von Alkohol und Medikamenten. Und ich hätte mir tatsächlich vorher im Traum nie vorstellen können, dass eine Serie über Schach mich dermaßen einnehmen kann und so spannend inszeniert sein kann. Ist eigentlich so ein bisschen das, was Marty Supreme gerade mit Tischtennis gemacht hat. Hatte ich mir hier aufgeschrieben. Das Damen-Gambit Walk zur Marty Supreme Could Run. Sie hat es vorgemacht. Einfach wahnsinnig gut gespielt, toll inszeniert. Die Sets, die Kostüme. Und auch wenn es jetzt schon 6 Jahre her ist, dass ich die Serie gesehen habe, ist dieses Erlebnis, so eine richtig starke Netflix-Serie gesehen zu haben, doch so im Gedächtnis geblieben.
Das finde ich spannend, gerade weil es ja eine Miniserie ist, abgeschlossen, dass das dann so einen Impact hatte. Und dann lass uns doch zu Platz 6 gehen. Das ist nämlich auch eine Miniserie, die kam nur ein Jahr vorher, hat ein bisschen weniger Bewertungen und geht eine Stufe höher auf eine 8,3. Und ich habe sie auch nicht gesehen. Ich habe mich da noch nicht rangetraut, weil ich das Thema so heftig finde. Mhm. Es ist nämlich eine wahre Geschichte von der fantastischen Filmemacherin Ava DuVernay. Die hat zum Beispiel so tolle Sachen wie Selma gedreht, der wundervolle Kinofilm. Und hier in dieser Geschichte spielt 1989, also fängt an 1989 und geht um die sogenannten Central Park Five. Das waren nämlich 5 schwarze Jugendliche, die zu Unrecht verurteilt wurden für eine Vergewaltigung im Central Park.
Genau, eine weiße Joggerin sollen sie vergewaltigt haben und wurden dann, haben auch unterschiedliche Strafmaße bekommen und Das ist einfach eine sehr niederschmetternde Serie. When They See Us, 4 Folgen, 60 bis 80 Minuten, also doch recht lang. Also etwas unter 5 Stunden geht das Ganze insgesamt. Und das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Also da muss man auch emotional gefestigt, glaube ich, in die Serie reingehen. Die ist so ein harter Tobak.
Ja, systematischer Rassismus, der im Justizwesen verankert ist, größtenteils ja immer noch in den USA, und dann sich das anzuschauen, was schon so lange zurückliegt, wo es noch schlimmer oder genauso schlimm war, das ist einfach wirklich, ja, heftig. Da muss man den Magen dafür mitbringen. Und dann gehen wir mal zum nächsten Platz, wo man auch einen Magen dafür mitbringen muss.
Haben wir auch nochmal unterhaltsame Serien?
Ja, nein, ein bisschen was. Aber auch viel harter Tobak auf jeden Fall hier. Es geht um eine sehr, sehr prägende Sci-Fi-Serie, und zwar Black Mirror. Ich persönlich habe ungefähr die Hälfte davon gesehen, die erste Hälfte, also so 3 Staffeln oder so.
Die gute Hälfte.
Ja. Die gute Hälfte, genau. Ab Staffel 3 war es dann ein Netflix-Original. War das vorher BBC?
Es war Channel 4, glaube ich.
Aber es ist eine britische Serie.
Es ist auf jeden Fall eine britische Serie.
Genau. Ging ja auch hier um den britischen Premier mit dem Schwein in Staffel 1. Das haunted mich bis heute. Werde ich nicht los. Ja, ihr wisst, wovon ich rede.
Channel 4 war es tatsächlich, genau.
Danke, wenn ihr Black Mirror gesehen habt. Und wir sind jetzt hier bei einer 8,3, über 5000 Bewertungen. Die fing auch schon 2001 an. Da gab es noch kein Bingen bei Netflix.
2011,
genau. Da gab es noch kein Bingen von Netflix Originals. Und dann ab Staffel 3, ein paar Jahre später, kam sie zu Netflix. Hat schon 7 Staffeln. Und jede einzelne Episode ist wie ein kleiner Film. Nicht ganz so lang wie ein Film, ungefähr eine Stunde. Und erzählt eine Sci-Fi-Geschichte. Zuallermeist sind es Sci-Fi-Dystopien, auch richtig zynisch und böse, die irgendeinen Gedanken aus der Gegenwart weiterspinnen in irgendeinen zukünftigen Abgrund. Und
wir sind jetzt mittlerweile auch schon in der Zukunft angekommen, die Stranger Things am Anfang prophezeit hat. Black Mirror. Was habe ich gesagt?
Stranger Things.
Oh Gott.
Wo ist der Mindflare?
Max, cutte das einfach.
Das schneidet Max noch raus. Und ich würde sagen, da ihr bestimmt alle Black Mirror gesehen habt, gehen wir zur nächsten Serie. Das ist nämlich eine, die interessanterweise weder Max noch ich gesehen haben. Wenn ihr den Podcast aufmerksam gehört habt, wisst ihr auch warum. Es geht nämlich um Drogen, um sehr viele Drogen und Kartelle. Es geht um Narcos, eine 8,3 bei Moviepilot. Das große Wagner-Mura-Epos als Pablo Escobar.
Ja, und dass Pedro Pascal mitspielt und Boyd Holbrook, dass ich die Serie nicht gesehen habe. Also.
Ja, Pedro Pascal ist in mindestens 2 oder 3 Staffeln dabei, habe ich gesehen. Absoluter
Wahnsinn.
Es gibt
ja nur 3 Staffeln.
Stimmt, dann war er 2 Staffeln dabei, glaube ich.
Zwei Staffeln?
Na gut, auf jeden Fall erschien sie 2015, nee, es gibt bestimmt 3 Staffeln, erschien 2015, lief bis 2017. Mensch, das heißt, jedes Jahr kam eine neue Staffel raus, Max, das ist ja der Wahnsinn.
Ja.
Über 4000 Bewertungen, und es geht eben, wie gesagt, um den großen Kartellboss Pablo Escobar. Gab schon viele Verfilmungen, das ist laut Kritiken definitiv eine der besten, vielleicht die beste. Und es gibt sogar einen Ableger, Narcos Mexiko. Und ja, wahnsinnig, was da für tolle Schauspielende mit dabei sind. Es ist, spielt zwar in Mexiko, ist aber eine US-Serie, wenn ich richtig gelesen habe. Und gerade wegen dem Cast, ich mag Wagner Moura ja extrem gerne, hat er auch große internationale Berühmtheit erlangt mit der Serie. Hab eigentlich schon Bock, da doch mal reinzugucken, glaube ich.
Ich nicht, und deswegen sprechen wir jetzt über Platz 3.
Den du gerade schon erwähnt hast, fälschlicherweise. Stranger Things, da ist sie.
Yes.
Die große Serie, die einige von euch wahrscheinlich auf der 1 erwartet hätten. Zumindest als ich gestern mit meinem Partner über den Podcast geredet habe, hat er versucht zu erraten, was Platz 1 ist. Und Stranger Things war das Einzige, was ihm eingefallen ist.
Es ist ja auch die populärste Netflix-Serie.
Genau, also. Und es ist eine gute Netflix-Serie. 8,4. Das sind wahnsinnige Höhen, in denen wir uns hier schon befinden. Das schaffen wirklich nur ganz, ganz wenige Produktionen bei Moviepilot, weil ihr, liebe Leute, seid sehr kritisch. Über 9000 Bewertungen, 9594 to date. Die meisten, nicht verwunderlich. 2016 bis 2026 eine ganze Dekade hat uns diese Serie begleitet und uns die Hauptdarstellenden aufwachsen sehen vor der Kamera. 5 Staffeln ist abgeschlossen und ist tatsächlich, wenn man alle Staffeln zusammenzählt und Netflix glaubt, was sie so an Zahlen rausgeben, die erfolgreichste Serie, die insgesamt am meisten geguckt wurde. 1,2 Milliarden Views. Boah.
Aber hat man ja auch gemerkt, immer wenn eine neue Staffel kam, schon Wochen vorher, war die Serie wieder in der Top 10, weil dass die Leute alle nochmal ihre Rewatches gemacht haben. Weil natürlich auch immer 2 bis 3 Jahre gedauert hat zwischen den Staffeln, musste man nochmal von vorne mal ja.
Als jetzt gucken. Im November 2025 die letzte Staffel anfing, ich habe auch alles nochmal nachgeholt, weil ich wusste doch nicht mehr, was vor 10 Jahren passiert ist.
Ja. Mein prägendstes Stranger Things Erlebnis ist immer noch damals im Sommer 2019, wo wir da mit Kollegen bei der CCXP in Köln waren und hatten Screener zu Staffel 3 bekommen und haben verzweifelt versucht, in unserem Hotelzimmer diese Screener zum Laufen zu bringen. Und es ging nicht.
Diese Erinnerung ist mir entfallen und jetzt hast du sie wieder.
Damals mit Hendrik.
Hast du sie wieder geholt. Ja, Shoutout an Hendrik. Hallo.
Er hat es auch nicht geschafft, die Screener zum Laufen zu bringen.
Das war fantastisch. Ja, Staffel 3 war auch nicht so gut.
Die fand ich eigentlich noch ganz gut, ja.
Ach, Staffel 2 war. Nee. Jetzt habe ich vergessen, welche Staffel ich nicht so gut fand. Aber Staffel 1 und Staffel 4 waren meine Lieblingsstaffeln auf jeden Fall. Und ja, Stranger Things, ich meine, ihr kennt das alle, geht um Millie Bobby Brown als 11, ein Kind mit Superkräften, lernt ein paar Jungs kennen und dann müssen sie die Welt retten. Und das tun sie auch, vermutlich. Ich will euch nicht spoilern, aber ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen.
Ja, jetzt kommt ja auch das Spin-off Tales of 85 im April raus. Mal gucken, wie viel Netflix noch da rausschlagen kann aus Stranger Things, jetzt wo es abgeschlossen ist.
Einiges, Max. Bestimmt einiges.
Schauen wir mal.
Genau, ich freue mich sehr auf 85. Ist animiert, mit neuen SprecherInnen auch, aber nichtsdestotrotz bin ich da irgendwie gespannt drauf, auch wenn es natürlich ein Ausschlachten ist. Aber ja, ich mag das Universum und bin gespannt, was sie da alles noch machen. Dann springen wir jetzt zu Platz 2.
Nicht Stranger Things,
eine 8,4 ebenfalls, boah. Über 7800 Bewertungen und das ist eine ganz besondere Serie. Sie ist, gab 6 Staffeln, sie ist abgeschlossen, startete 2013. Wisst ihr schon, was ich meine? Es ist nämlich die
erste richtige Netflix-Originalserie.
Aha, und zwar die das, was wir alle leben, derzeit eingeläutet hat, die Binge-Serie. Ära. Mhm. Das ist sie. Das ist die Serie, die uns das angetan hat. Sie heißt House of Cards. Max, ich habe sie nicht gesehen, weil ich Politthriller nicht mag. Zumindest ich liebe Robin Wright. Deswegen habe ich immer überlegt, sie anzuschauen. Und jetzt natürlich nach dem, was alles über Kevin Spacey rauskam, die ganzen schrecklichen Dinge, auf die wir nicht eingehen müssen, werde ich sie natürlich definitiv nicht mehr gucken. Kann ich mir nicht anschauen.
Ist übrigens ganz interessant, weil hierzulande hat man sie gar nicht so als Netflix-Serie wahrgenommen, weil sie immer bei Sky zuerst lief und ich glaube erst nach 6 Monaten dann zu Netflix gekommen ist. Weil als sie gestartet ist, gab es Netflix noch nicht in Deutschland. Trotzdem erinnere ich mich, dass das so ein ganz besonderes Gefühl war damals, zu wissen, dass das eine Webserie ist, die ja damals eher so ein Low-Budget-Ruf hatten. Natürlich gab es schon so erste Versuche, so von Webserien hießen die noch damals, bevor sie Streaming-Serien hießen. Und dass die plötzlich so eine erstaunliche Qualität hatte, so als Kampfansage an Prestige-Serien von HBO. Mhm. Das war so was ganz Besonderes, die zu gucken. Und ich war auch von Anfang an dabei und total geflasht von diesen Ränkespielen und Intrigen des politischen Power-Couples Frank und Claire Underwood. Aber mit 6 Staffeln war die Serie dann leider zu lang. Mhm. Ich habe nicht so viel Durchhaltevermögen bei Serien. 5 hätten wahrscheinlich auch gereicht. Und für mich hat es irgendwann so ein bisschen den Reiz verloren. Und natürlich, du hast es eben schon angesprochen, das Vermächtnis der Serie hat halt sehr stark gelitten im Nachhinein. Vor allem unter der finalen Staffel, die dann ohne Kevin Spacey bzw. Frank Underwood weitergehen musste. Und die war nicht gut. Da war dann ja Robin Wright die Hauptfigur in der letzten Staffel und leider haben sie die komplett in den Sand gesetzt, finde ich. Aber trotzdem, sehr gute Serie auf Platz 2 und natürlich heute kaum noch vorstellbar. Die Serie lief von 2013 bis 2018 und es gab jedes Jahr eine neue Staffel mit 13
Hör
Folgen.
Hör auf! Das ist ja unglaublich.
unbelievable heute, ne?
Was war das für eine Zeit, wo du eine große Prestige-Serie Jahr um Jahr produzieren konntest? Mit Hollywood-Stars.
13 Folgen.
Ja. Mit Hollywood-Stars. Die haben ja auch andere Pläne.
Ja.
Wahnsinn. Okay, aber dann kommen wir doch zu Platz 1, die ein absolutes in ganz vielen Belangen Gegenstück ist zu House of Cards.
Wir lassen euch jetzt kurz noch raten. Es kann natürlich nur noch eine Serie sein. Welche wird es sein?
Ja genau, ratet mal kurz ein bisschen. Ich gebe euch ein paar Stichworte. Es ist eine animierte Serie. Sie basiert auf einem Videospieluniversum.
Cuphead Show!
Es gab 2 Staffeln.
Cuphead Show!
Und die Staffeln kamen 2021 und 2024.
Die Cuphead Show?
Wir sprechen natürlich über die wundervoll animierte, großartig erzählte, spannende Animationsserie Arcane.
Ach die! Sag das doch.
Basierend auf dem großen Videospieluniversum League of Legends.
Die teuerste Animationsserie aller Zeiten. Die soll nämlich angeblich 250 Millionen Dollar für Produktion und Marketing zusammen gekostet haben.
Wahnsinn! Aber man muss halt sagen, sie sieht unfassbar gut aus. Sie hat halt so ein ganz charakteristischen eigenen Animationsstil, der so ein bisschen an die animierten Spider-Man-Filme zum Beispiel erinnert. Also sehr, sehr malerisch, sehr neon, sehr aufwendig.
Und so eine Verbindung von 3D-Modellen und 2D-Animationen, ganz fantastisch.
Ja, worum geht's eigentlich in dieser Hitserie, Max?
Es geht um die Schwestern Vi und Powder, die in einer zweigeteilten Stadt mit 2 Ebenen groß werden. Da gibt es so den reichen Teil der Stadt Piltover und natürlich auch unten Zaun, wo der Bodensatz der Gesellschaft lebt und Kriminalität herrscht. Und diese beiden Schwestern werden dann in einen epischen Konflikt dieser Doppelstadt hineingezogen. Über Jahre hinweg auf verschiedenen Seiten werden sie groß, ohne zu spoilern. Ganz fantastisch. Ich habe mir überlegt, so immer, das war immer die Frage bei der Serie, ist es jetzt Sci-Fi? Ist es Fantasy? Diese ganze Hextech, ist es einfach Science Fantasy? Ha! Gemischt mit ein bisschen Steampunk, ganz fantastisch. Der Soundtrack ist mega. Die Performances, Ella Purnell unter anderem, die Story, also ist wirklich alles Chefskiss an dieser Serie. Mit 2 Staffeln ist sie auch nicht zu lang. Ich hätte gerne noch mehr gehabt, dass man einfach aus dieser Welt noch weitere Sachen, weitere Kapitel, Einzelgeschichten irgendwie in Serienform bekommen könnte. Aber ich glaube, sie wird zu teuer für Netflix. Dafür ist es nicht gewinnbringend, wahrscheinlich genug. Aber trotzdem, an Prestige ist es einfach erstklassig, diese Serie. Das Worldbuilding, was sie da macht, ich hatte gar keine Verbindung zum League of Legends Universum und trotzdem konnte ich da einsteigen, habe alles verstanden. Auch was aus diesem Konzept, dieser Hextech gemacht wird, so Technik und Magie verbunden, fand ich total faszinierend. Und du hast es auch geliebt.
Ich habe es geliebt. Ich habe es so sehr geliebt, dass ich auch gerne eine dritte Staffel hätte. Finde es aber auch okay, dass es in sich jetzt abgeschlossen ist. War wirklich ein wundervoll erzählt und steht mit einer 8,4059 an eurer Spitze der besten Netflix-Serien aller Zeiten, die von Netflix selber produziert wurden. Und kleiner Shoutout an Netflix, könnt ihr das bitte auch mit Overwatch machen? Danke. Und dann kommen wir jetzt einmal noch kurz dazu, welche Serien hier gefehlt haben. Ich sage jetzt kurz, habe hier eine sehr lange Liste. Ich würde sagen, Max, du fängst mal an und schmeißt einfach so ein paar Titel in den Raum. Welche dir gefehlt haben.
Also es ist natürlich, jeder Seriengeschmack ist anders und jede Top 10 sieht natürlich, jede persönliche Top 10 sieht auch anders aus. Also meine Top 20 sehe wahrscheinlich ganz anders aus. Auf Platz 1 wäre natürlich Dark bei mir. Und One Piece ist auch in meiner Top 5.
Zu ganz Recht.
Aber es gibt halt so einige Serien, die halt komplett aus dieser Top 20 irgendwie, die es nicht reingeschafft haben. Keine einzige Mike Flanagan-Serie. Ja. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
Ich schüttel entgeistert meinen Kopf.
Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor, Midnight Mass, der Untergang des Hauses Usher. Sie sind alle fantastisch. Er ist ein Horror-Maestro. Netflix-Horrorserien werden nie wieder die gleichen sein ohne Mike Flanagan, der jetzt mittlerweile bei Amazon ist.
Bye-bye.
Genau, ich hoffe, er macht jetzt viele tolle Horrorserien bei Amazon. Genau, und was mir noch fehlt, sind so ein paar Miniserien, zum Beispiel Rentierbaby fand ich ganz stark von 2024 oder Beef, die seit 2023 läuft. Jetzt kommt eine zweite Staffel, Anthologieserie, auch ganz fantastisch mit Steven Yeun im Wutmodus, die erste Staffel. Letztes Jahr startete erst die koreanische Serie When Life Gives You Tangerines. Die hatte ich, glaube ich, auch im Jahresend-Podcast
sehr mit drin. Gelobt in der Kritik.
Die ist auch fantastisch. Matroschka, was ist mit Matroschka? Zwei Staffeln, ja. Natascha Lyonne, Zeitschleifen.
Die Leute waren nach Dark gesättigt, Max.
Unglaublich. Und meine Herzserie, eine Reihe betrübliche Ereignisse, die wäre auch bei mir in der Top 20. Lemony Snicket, ich habe alle Bücher gelesen. Ich fand es fantastisch.
Ich weiß nichts drüber, aber ich muss immer an dich denken, wenn ich das irgendwo sehe oder lese oder höre, weil ich weiß, dass du das so gerne magst.
Matthias mag es auch. Shoutout an Matthias.
Okay, Matthias, und dir vertraue ich da natürlich. War das alles oder hast du noch was?
Ja, damit wir jetzt nicht zwei Stunden.
Genau, also was Mike Flanagan betrifft, da hätte ich definitiv erwartet, dass Spuk in Hill House mit dabei ist. Ist mit einer 7,7 auch hoch bewertet, hat es knapp verfehlt. Für mich persönlich wäre Midnight Mars auch noch mit dabei. Das ist meine persönliche zweitliebste Mike Flanagan-Serie bei Netflix tatsächlich.
Wegen des langen Monologs.
Einfach.
Das ist ein Monolog in der Serie.
Vielleicht auch
der über den Tod und das
kompletten
Leben.
Eskalation am Ende tatsächlich. Und ich habe 5 Serien, die mit einer 7,8 ganz knapp dran vorbeigeschrammt sind, die ich definitiv gerne drin gesehen hätte. Das ist Prinz der Drachen. Große animierte Fantasy-Serie. Dann 2 Miniserien, Unbelievable und Godless. Godless haben wir schon drüber geredet vorhin. Dieser Western, Unbelievable True Crime Geschichte über einen ganz schlimmen Fall, Sex Education.
Mit Caitlin Dever war das,
mit
ne?
Caitlin Dever, genau, als das Opfer. Und auch Merritt Weaver und tollen Leuten am Sex Education. Und eine animierte Serie, die ist sehr unbekannt, Kipo und die Welt der Wundermonster.
Oh, die ist so schön.
Da,
DreamWorks Animation.
Yes. Auch so eine Science-Fantasy-Serie, spielt in einer einfach in einer Endzeit, beziehungsweise da Leute haben schon wieder eine neue Gesellschaft und es gibt ganz viele Tiere, die reden und so. Es ist einfach fantastisch. Bisschen wie Adventure Time, wenn ihr es einordnen möchtet. Und was eigentlich mit Sense8? Die hat eine 7,6 beim WePilot, ist nicht so weit entfernt, aber Sense8, die maßgeblich prägende, queere Blockbuster-Serie der Wachowski-Schwestern. Ja, damit wir sie nochmal erwähnt haben.
Ja.
Und dann hatte ich noch Squid Game, fand ich auch interessant, dass die nicht dabei ist. 7,3 hat wahrscheinlich zu stark nachgelassen in Staffel 2 und 3.
Wäre es nur Staffel 1 gewesen, wäre sie wahrscheinlich dieser Top 10 noch von den Bewertungen. Ja. Ich glaube, die ist extrem abgefallen durch Staffel 2 und 3.
Und dann habe ich nur noch 2 Sachen, 2 meiner persönlichen Lieblingsserien bei Netflix, noch nie in meinem Leben, Never Have I Ever, finde ich für mich beste Teenie-Serie bei Netflix, die es gibt. Und eine Serie, die ihr nur mit einer 5,9 bewertet habt. Ich will niemanden beschimpfen.
Ihr seid nicht gemeint. Ja. Die anderen sind gemeint.
Gebt ihr vielleicht nochmal eine Chance. Away. Hast du die erste Staffel Away geguckt mit Hilary Swank als Astronautin? Nee.
Die kam halt zu so einer Zeit, da hatte ich genug von traurigen Astronauten.
Und es ist die traurige Astronautenserie schlechthin. Eine Reise zum Mars. Die erste Staffel umfasst eine Reise zum Mars und die zweite Staffel hätte die Reise zurück, den Mars und die dritte Staffel die Reise zurück, wurde nach einer Staffel abgesägt.
Jetzt kommen wir zurück.
Ja, jetzt haben wir zwar For All Mankind, ist okay, aber ja.
Da geht's auch zum Mars und vielleicht sogar zum Jupiter.
Wer weiß, wo es da überhaupt noch so hingeht. Das waren unsere Serien, die uns gefehlt haben. Ich glaube, an den Serien auf der Liste haben wir nichts zu bemängeln. Die haben alle ihren Platz verdient in den Top 20. Ihr habt sie da reingewählt.
Jetzt müssen wir damit leben.
Wer Platz 21 errät, kriegt einen Shoutout in der nächsten Folge. Ich weiß ihn selber gerade nicht. Muss ich noch nachgucken?
Ich habe ihn wieder rausgelöscht. Ich glaube, es war eine Marvel-Serie. Oder war 21 oder 22?
Ja. Da auf jeden Fall gibt es natürlich noch viel mehr Highlights bei Netflix als nur diese 20 Serien. Deswegen immer schön jede Woche Streamgestöber hören. Da bekommt ihr die großen Tipps. Und wir hoffen, wir haben eure Watchlist gut aufgefüllt. Habt jetzt einiges zu tun. Top Boy ist bei mir nochmal einen Platz höher gerutscht.
Und BoJack Horseman?
Die ist noch da, wo sie war, auf der Watchlist. Und dann sage ich, habt einen schönen Start in den Tag, eine schöne Woche und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.